my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von Fokus Südwest. Bei uns geht's in den nächsten 30 Minuten um den Jugendaktionskongress, der aktuell in Karlsruhe stattfindet. Nähere Informationen dazu gibt's gleich in unserem ersten Beitrag. Danach kommen zwei weitere Beiträge, in denen ihr etwas über den Datenschutz und Wildlife erfahrt. Außerdem hören wir einige Songs von Talco, die ihr euch auch kostenlos unter jamendo.com downloaden könnt, wenn sie euch gefällt. Am Mikrofon sind Jonas
und Levin.
Viel Spaß!
Oltre le falde della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi. Ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza.
Empörung, Utopie, Strategie und Aktion, das ist das diesjährige Motto des Jugendaktionskongresses. Der Jugendaktionskongress oder kurz JAK wird jedes Jahr von der Bundjugend Baden-Württemberg organisiert und richtet sich an junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, die sich für Politik, Umweltschutz und ihre Mitmenschen interessieren. Es werden Workshops zu unterschiedlichen Themen im Bereich Umwelt und Gesellschaft angeboten. Der Jugendaktionskongress soll auch ein Bildungsangebot für Jugendliche sein. Stattgefunden hat der Jugendaktionskongress dieses Jahr vom 29. Oktober bis zum 3. November in Karlsruhe. Die Bundjugend oder von Insidern auch kurz BUJU genannt, ist übrigens die Jugendorganisation des BUND und besteht in Baden-Württemberg aus dem Landesverband und verschiedenen lokalen Jugendgruppen. Neben dem JAK, der landesweit organisiert wird, veranstalten die Gruppen vor Ort eigene Aktionen in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft. Dominik vom Freien Radio für Stuttgart hat sich auf dem Jugendaktionskongress umgeschaut und mit dem Geschäftsführer der Bundjugend gesprochen, mit der Samba-Gruppe Rhythms of Resistance und mit dem Kochkollektiv Die Maulwürfe aus Freiburg.
Vor mir steht Rainer Bauer, Geschäftsführer der Bundjugend. Ihn werde ich jetzt fragen zur Geschichte des JAKs. Wie lange gibt es denn den JAK?
Also den Jack gab es zum ersten Mal in dieser Form 1993. Meines Wissens war das in Horb, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Der zweite Jack 1994, der war dann in Freiburg, das weiß ich mit Sicherheit, weil da war ich als Kleinrainer zum ersten Mal beim Jack dabei.
Als Teilnehmer?
Als Teilnehmer, genau.
Seit wann bist du in der Orga des Jacks?
Ich habe den Jack 1996 in Ravensburg bekocht und habe dem Orga-Team so ein bisschen geholfen, 1997 in Heidelberg landesweit mitorganisiert mit der Heidelberger Gruppe, die damals verdammt stark war, 1998 in Tübingen, dann mit der eigenen Gruppe, mit der NAJU Tübingen war das damals, also der Jack war früher auch so ein Gemeinschaftsprojekt mit NAJU und der BDP war damals auch dabei, mit vorbereitet ganz stark und dann 1999 noch so ein bisschen und 2000 dann mal wieder gekocht zur Abwechslung. Und dann ganz lang gar nicht. Und dann 2006 wieder gekocht. Und jetzt seit, das ist mein dritter Jack jetzt wieder als hauptberuflich Verantwortlicher.
Wie ist denn so die Teilnehmerentwicklung? Wie viele Leute kamen so in den Jahren? Kann man das festmachen? Ist das unterschiedlich?
Es waren eigentlich immer schon zwischen 150 und 200 Leuten, so wie es jetzt auch ungefähr ist. Und es gab zwischendrin immer wieder Jahre, wo es einfach ein bisschen schlechter war. Und es war, glaube ich, immer dann, wenn man irgendwo in einer kleinen Stadt in der Pampa war, dass das offensichtlich nicht ganz so attraktiv ist, da hinzukommen.
Ich habe jetzt die Samba-Gruppe vor mir. Die haben hier einen Samba-Workshop geleitet und denen werde ich jetzt ein paar Fragen stellen. Wie lange gibt's euch schon?
Also wir in Heidelberg, uns gibt es jetzt seit ziemlich genau 5 Jahren, aber wir sind ja Teil eines Netzwerks und das ganze Netzwerk gibt es schon seit 12, 13 Jahren jetzt.
Wie ist die Idee entstanden? Jeder kennt Samba aus Südamerika, aber wie ist die Idee entstanden, Samba-Gruppen für Demos zu gründen?
Die Idee ist entstanden im Rahmen von den Gipfelprotesten von Seattle und von Prag. Und da haben Leute gemerkt, dass es einfach neue Formen des Protestes braucht. Und ja, und ich glaube, die erste Band, die entstanden ist, war in London und dann in Amsterdam. Und ja, und so kam dann die Idee, dann hat sich dann verbreitet in ganz Europa.
Wie viele Samba-Bands gibt es so ungefähr?
Oh, das ist schwer zu sagen.
So 30?
30 vielleicht, ja. Also vor allem in Europa, aber auch in anderen. Auf anderen Kontinenten gibt es auch welche.
Also genau, es gibt sicherlich noch andere, viele andere politische Samba-Bands. Wir reden gerade von Samba-Bands, die sich dem Netzwerk Rhythm of Resistance, auch kurz ROR, genau, zugehörig fühlen. Ja. Und davon sind es ungefähr 30.
Wie kam der Workshop hier an?
Sehr gut, also wir haben ja schon 2-mal auf Jacks Workshops gegeben. Das ist jetzt der 3. Workshop auf einem Jack und es waren 25 Teilnehmende. Und wir hatten schon fast zu wenig Instrumente und sind richtig weit gekommen. Also die waren schon aktionsfähig. Wir sind schon draußen rumgelaufen, spielend. Das war super.
Hallo, ich habe jetzt jemand von den Maulwürfen, die Kathi. Ihr bekocht den Jack. Was macht ihr sonst so?
Wir bekochen sonst ganz viele andere Projekte. Oder Camps, Kongresse. Genau.
Was ist euer Konzept?
Ja, wir sind ein Kochkollektiv. Wir können bis zu 1500 bis zu 2000 Leute bekochen. Wir kochen vegan, bio, regional und saisonal nach Möglichkeit. Und wir definieren uns als sozusagen Mitmachküche. Das heißt, nicht wir stehen hinter den Töpfen und kochen für andere, die dann nur essen, sondern jeder ist Teil von der Küche und soll mithelfen. Wie man hier auch sieht, in der Küche stehen gerade sehr viele Leute, die alle mithelfen. Genau, das ist unser Konzept. Also das heißt, dass wir Teil von der Infrastruktur sind, zum Beispiel bei einem Camp und so, dass wir aber auch Unterstützung brauchen von den Leuten, die auf diesem Camp sind. Ja.
Und wie klappt das hier?
Auf dem Jack?
Ja.
Ja, bisher klappt es ganz gut. Ja.
Ja, und was gibt's heute Abend?
Kartoffelbrei, Kohl, Currysoße, Karottensalat, Grünsalat und Kuchen dann als Nachtisch.
Motiviert der Jugendaktionskongress Jugendliche dann auch umweltpolitisch aktiv zu werden und vielleicht in die BUJU einzutreten? Merkt man das? Rainer Bauer, Geschäftsführer der Bund Jugend.
Immer wieder, ja. Also es ist ganz eindeutig, der Jack motiviert viele Leute, irgendwas zu machen. Für viele ist es die erste Aktion, die erste Demonstration in ihrem Leben. Also das ist so ganz klar in einer Politisierungskarriere quasi von jungen Leuten immer wieder ganz wichtig. Und dann zum Beispiel letztes Jahr nach dem Jack hat sich die Bund Jugend Waldshut gegründet aufgrund von einem Workshop oder nach Unterstützung durch einen Workshop, weil da irgendwie das Interesse war, eine Gruppe zu machen. Und ich bin gespannt, wir machen ja dieses Jahr auch wieder einen Workshop zum Thema Gruppengründen und Probleme in Gruppen, und da wird bestimmt auch wieder werden Leute zufinden, die dann in irgendeiner Form aktiv werden. Wir finden das super, wenn die Bundjugendgruppen aufmachen, aber in erster Linie geht es uns natürlich auch darum, dass die Leute sich für Umweltschutz und für globale Gerechtigkeit engagieren, und wenn sie das auch in anderen Zusammenhängen für sie gut tun, dann ist es auch in Ordnung, aber eine Bundjugendgruppe ist natürlich trotzdem eine super Idee.
Das war ein Beitrag von Dominik vom Freien Radio für Stuttgart. Auch nächstes Jahr wird es wieder einen Jugendaktionskongress geben. Weitere Informationen dazu findet ihr im Internet unter www.jugendaktionskongress.de. Und Informationen zur Bundjugend findet ihr unter www.bundjugend-bw.de.
Hallo, wir befinden uns jetzt auf dem Jugendaktionskongress, gerade in Karlsruhe, und heute Abend beschäftigen wir uns mit dem Thema Datenschutz, und dafür haben wir Nineberry von der Piratenpartei eingeladen. Was hast du denn mit dem Thema zu tun?
Ja, hallo, ich bin seit 2 Jahren in der Piratenpartei politisch aktiv, und für uns als Partei stehen die Themen Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, Privatsphäre sehr weit oben. Wir finden, das sind wichtige Grundrechte, die die Freiheit des Einzelnen in unserer Gesellschaft sichern, deswegen wollen wir die auch verteidigen und stärken.
Was will denn der Staat ganz genau mit unseren Daten?
Der Staat interessiert sich für unsere Daten, weil er Angst davor hat, dass wir kriminell werden könnten, verdächtig sein könnten. Er möchte Daten über uns sammeln, um Verbrechen zu verhindern, Straftäter zu identifizieren. Dabei schießen natürlich über das Ziel weit hinaus, denn die meisten von uns sind keine Straftäter, wir sind ganz normale Menschen, und die allgemeine Verdächtigung von 80 Millionen Bundesbürgern geht einfach zu weit.
Welche Auswirkungen hat es denn dann auf uns, wenn der Staat an unsere Daten kommt und so genaue Informationen über uns verfügt?
Es gibt ja diesen absolut blöden Spruch, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Aber wir alle haben irgendwas zu verbergen. Wir haben alle intime Details, die wir nicht an die Öffentlichkeit gelangen wollen. Und es ist nicht mal nur so, dass der Staat wirklich an Daten kommt. Auch das Wissen darüber, dass wir überwacht werden und dass unser Leben eben staatlich überwacht wird, sorgt dafür, dass wir uns schon anders verhalten. Das hat man wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn sich Menschen beobachtet fühlen, verhalten sie sich weniger frei und können ihr Leben weniger frei gestalten.
Wie ist es denn möglich? Es gibt ja auch Gesetze, die unsere Daten schützen. Ist es denn möglich, dass der Staat trotz dieser Gesetze an unsere Daten so genau rankommt?
Das Grundgesetz definiert im Grunde ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es schützt den einzelnen Bürger vor zu starken Eingriffen des Staates. Aber das Grundgesetz setzt da extreme Grenzen. Und die aktuellen Politiker wollen diese Grenzen bis ans Äußerste ausreizen. Das heißt, die Gesetze, die wir aktuell haben, gehen eben so weit wie möglich. Und es gibt sogar Bestrebungen, es noch weiter zu machen. Das heißt, die Gesetze verhindern eben nicht komplett, dass wir überwacht werden, verdächtigt werden. Darüber hinaus gibt es halt eben auch Politiker und Ermittlungsbeamte und Ermittlungsbehörden, die sich nicht an diese Gesetze halten. Wir haben es in den letzten Wochen gesehen. Da wurde bekannt, dass verschiedene Polizeibehörden in Deutschland so einen Staatstrojaner einsetzen, der sehr viel mehr kann und tut, als eigentlich gesetzlich zugelassen ist. Und wir haben jetzt als Piratenpartei in verschiedenen Bundesländern Strafanzeige gegen diese Politiker und Polizeibehörden gestellt, die dafür verantwortlich sind. Und wir hoffen, dass da ein entsprechendes Zeichen gesetzt wird, dass eben die Gesetze auch für die Polizei und für die Politik gelten.
Wie findest du es denn persönlich, dass die Polizei bzw. der Geheimdienst so einfach an unsere Daten kommt?
Ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde das Recht auf informationelle Selbstbestimmung extrem wichtig. Wir sind 82 Millionen Bundesbürger und wir sind nicht 82 Millionen potenzielle Terroristen. Der Staat soll uns als Bürger nicht verdächtigen, er soll erstmal den Menschen vertrauen. Und nur in wirklich konkreten Fällen, wo konkrete Verdachtsmomente bestehen und wo es wirklich um sehr schwere Verbrechen geht, dann auch zu solchen Mitteln greifen, wo Menschen überwacht werden.
Wie ist es denn mit der Wirtschaft bei uns? Die haben ja auch Interesse an unseren Daten. Wie kommen denn die an unsere Daten und was machen denn die verschiedenen Firmen damit?
Die Wirtschaftsunternehmen sammeln unsere Daten, um uns mit auf uns selbst zugeschnittener Werbung zu versorgen. Das passiert zum Teil, indem unser Verhalten in der Öffentlichkeit beobachtet wird, also indem zum Beispiel wir Rabattmarken benutzen, Payback-Karten benutzen im Supermarkt und festgehalten wird, welche Produkte wir kaufen, indem im Internet auf so Seiten wie Facebook und so weiter festgehalten wird, welche Seiten wir beobachten, welche Dinge wir mögen und so weiter. Und da werden eben Daten gesammelt und Persönlichkeitsprofile über die einzelnen Menschen erstellt.
Was machen die dann damit?
Im einfachsten Fall, im harmlosen Fall, werden diese Informationen genutzt, um uns wird Werbung zu präsentieren, Werbung, die auf uns selbst zugeschnitten ist. Im schlimmsten Fall können diese Daten eben auch an den Staat weitergegeben werden oder weiterverkauft werden für andere Zwecke, zum Beispiel, dass Arbeitgeber darauf zugreifen können, die uns dann beurteilen oder Krankenkassen darauf zugreifen können, die uns beurteilen. Da muss man natürlich einschreiten.
Ja, ist es denn überhaupt noch möglich, dass ich im medialen Bereich irgendwo ganz unüberwacht eine E-Mail schreiben kann, ohne dass die jemand anders, wie der Staat zum Beispiel, lesen kann?
Also im Grunde ist es schon möglich, eine E-Mail zu schreiben, die keiner lesen kann. Bei normalen E-Mails reicht es vollkommen aus, die liest kein anderer mit. Wenn man sehr sensible Informationen übermittelt, dann sollte man auch darauf Wert legen, dass diese E-Mails verschlüsselt werden. Man muss sich da ein bisschen in die Technologie einarbeiten, lernen, wie man E-Mails verschlüsseln kann. Wir sind auch dafür, dass das eben in den Schulen gelehrt wird, dass die entsprechende Medienkompetenz den Schülern beigebracht wird, damit jeder zukünftige Bürger auch weiß, wie er verschlüsselt kommunizieren kann. Ansonsten sollte man sich immer bewusst sein, das Internet ist ein sehr öffentlicher Ort und wenn man sich nicht unbedingt in einem besonders geschützten Bereich bewegt, können alle Informationen, die man ins Internet stellt, sehr öffentlich werden und von jedem gelesen werden. Deswegen sollte man in solchen Bereichen eben auch nur Informationen veröffentlichen, man genauso gut auch auf einen Zettel schreiben, an die eigene Haustür hängen würde, ohne da Bedenken zu haben.
Also persönliche Sachen dann möglichst nur noch, wenn man vor Leuten, die man direkt sieht, besprechen und im medialen Bereich dann möglichst auslassen.
Also man braucht ja keinen Verfolgungswahn zu haben. Also im Internet gibt es verschiedene Kommunikationswege. Es gibt Sachen, die eher öffentlich sind. Es gibt Sachen, die eher privat sind. Wenn man zum Beispiel bei Facebook etwas auf die eigene Wall stellt und die eigene Wall eben sichtbar ist für die Öffentlichkeit, kann das jeder lesen. Wenn man private Nachrichten an einen anderen Facebook-Nutzer schickt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten öffentlich werden, sehr gering, sodass man im Normalfall über private Nachrichten, zum Beispiel bei Facebook, bedenkenlos Informationen austauschen kann, die jetzt nicht besonders kritisch sind.
Das war's soweit mit unserem Beitrag zum Thema Datenschutz. Von Levin und
Jonas.
im Gespräch mit Nineberry von der Piratenpartei. Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auch im Internet auf der Seite des Chaos Computer Clubs unter www.ccc.de. Tschüss.
Ich bin hier in Karlsruhe auf dem Workshop Wildlife. Dort dreht es hier um das Überleben in der Wildnis, ohne Strom und Gas. Am Anfang zeigt uns der Workshopleiter, wie man mit verschiedenen Techniken ein Feuer machen kann.
So, jetzt zünden wir halt mal so einen Holzblock an, also das Kleinholz, was wir gerade gesammelt haben, mit einem einzelnen Streichholz.
So langsam fängt das Holz an zu brennen. Also die kleinen Stücke.
So am einfachsten einfach ein Bündel nehme, das ist mein Anzünder und dann einfach nächstgrößere.
So, und dann auf die dünneren legst dann die nächstgrößeren Äste drauf, immer drauflegen, immer mehr. Also achten, auch darauf achten, dass dein eigenes Feuer, also das Feuer nicht erstickt. Ja, und jetzt probieren wir es mal selber aus, ne?
Ja, so machen wir es.
Ein Streichholz haben wir jetzt zur Verfügung.
Nehmt euch noch jetzt noch ein paar andere Techniken von allen Materialien, dass alle gleichzeitig alles machen. Also ich habe
so, jetzt nehmen wir noch anderes Material. Wenn wir kein Streichholz und sowas haben.
Welche Hilfsmittel? Zum einen ein Feuerbohrer. Das ist wirklich die älteste Technik, das ist wirklich Steinzeit. Dann, das ist Mittelalter quasi, ein kohlenstoffreiches Eisenstück, geschmiedet ist es. Oder eine alte Feile kann man nehmen. Das hier habe ich nicht selber gemacht. Das funktioniert dann in Verbindung mit einem Feuerstein. Das findet ihr ja an der Ostsee noch und nöcher. Genau, und das wird dann so geschlagen an einer scharfen Kante. Dann löst sich in dem Stahl ein Funken und der verfängt sich im Zunder. Der Zunder, der glimmt. Und dann aus diesem glimmenden Zunder muss ich letztendlich mit Heu oder irgend sowas eine Flamme erzeugen. Und dann habe ich quasi die Flamme, die jetzt in ein paar Sekunden brennt, so wie ihr das in der Hand hattet mit den Hölzern. Brennt auch ein paar Sekunden. Dann in der Zeit muss ich mein schon vorher zusammengesuchtes größeres Holz alles zusammengesucht haben. Und dann kommt es drauf und dann habe ich mein schön großes Feuer. Eine recht moderne Sache ist das hier. Das kennt ihr vielleicht. Gibt es in jedem Outdoor-Laden mittlerweile. Das ist ein Magnesiumstab. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Stahl. Durch Schlag oder Reibung lösen sich hier Funken. Also kann man ein Taschenmesser nehmen oder so ein altes Messer am besten, weil sonst wird es stumpf und geht es kaputt. Und dann gibt es Funken. Die Funken, die im Stahl, die sind, keine Ahnung, die haben, weiß nicht wie viel, 100 Grad, 800 Grad oder so, und das hier sind 1500 Grad. Also mit dem kann man, habe ich es auch schon geschafft, einfach auf ein Toilettenpapier einmal zack drauf und dann hat das Ding gebrannt, weil es so heiß ist. Also im Zimmer würde ich es auch nicht gerade auf dem Plastiktisch versuchen, weil das brennt sich schon ein bisschen ein, diese Funken, die sind wirklich sau heiß. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Mit diesen Funken müssen in den Zunder rein und der Zunder glimmt dann und mit dem zünde ich fein das Material an. Dann habe ich die Flammen.
Was ist das?
Das ist verkohlte Baumwolle. Dann nehme ich einfach Baumwolle, tue ich in so eine Metalldose rein. Also das muss man schon, man muss davon schon vorher mal gehabt haben. In dieser Dose ist so ein kleines Loch hier, seht ihr vielleicht.
Oben im Deckel hat so ein kleines, genau. Haben wir ein kleines Loch reingestochen.
Und
vorher.
Die Baumwolle, also zum Beispiel so eine Baumwolltasche, geht natürlich auch. Das lege ich da rein. Ich mache es zu und lege es ins Feuer. Ich brauche davor schon ein Feuer gehabt. Also das ist halt die Vorbereitung, um für später mal richtig guten Zunder zu haben. Durch die kleine Öffnung kommt noch, erstickt es nicht, aber es verbrennt auch nicht. Das heißt, ich lege die Baumwolle da rein. Nach einer Weile, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem wie, das ist auch Übungssache, um zu erfahren, wie schnell ist das Ding durchgekokelt. Und dann rausnehmen und ein bisschen abkühlen lassen. Nicht sofort aufmachen. Wenn ich sofort aufmache, kommt Sauerstoff rein. Und das Ding brennt lichterloh.
Okay.
Und dann ist es wirklich verbrannt und nicht verkokelt.
Das war der Workshop Wildlife. Er wurde von der Nayo veranstaltet. Es ging um das Element Feuer, wie man mit wenig Hilfe ein Feuer anzünden kann. Weitere Infos zu Wildlife findet sie unter www.nayo-bw.de in dem Link unsere Projekte. Das war unsere Reportage.
Beitrag über den Jugendaktionskongress war von Dominik, die Reportage über Wildlife von Kai und Joscha und das Interview mit Nineberry zum Thema Datenschutz war von uns beiden.
Das war's schon wieder von Fokus Südwest. Wenn es euch gefallen hat, dann hört doch einfach bei unserer nächsten Sendung am kommenden Dienstag um 16.30 Uhr wieder rein. Bis dahin eine schöne Woche. Am Mikrofon waren
Levin
und Jonas.
Ignara della sua precarietà.